ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, dass du irgendwann sagen kannst, hier ist jetzt unser A- oder B-Kriterium, wonach wir dann klar sagen können, freier Wille, hopp oder top.
Und wenn ich jetzt noch die Kamera noch weiter aufziehe, dann müsste ja fast in jedem Fall, außer man springt jetzt vom Hochhaus, gibt es ja immer jemanden, der in Zusammenhang mit einem Suizid steht.
Und die haben relativ eindrücklich geschildert, dass Isabel R. offenbar nicht in der Lage war, und zwar auch schon während ihres Klinikaufenthalts, nicht in der Lage war zu erkennen, dass sie noch längst nicht alle Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft hat.
Und das geht ja dann schon so ein bisschen in Richtung dieses, ja, wie frei verantwortlich war das, konnte sie diese ganzen Behandlungsmethoden erkennen und danach handeln oder eben nicht.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Leon, du Tiefflieger.
Atze, wie läuft's bei dir?
Ganz gut. Gestern Abend letzten Live-Job gehabt. Bin jetzt gleich mit dir, falls wir uns wirklich treffen, bei Worldwide Wohnzimmer.
Ich glaube, es wird nicht gehen, ohne dass wir uns wirklich treffen. Ich freue mich auch. Ja. Wir sind auch auf dem Weg.
Ja, alles gut. Ich habe mich voll verausgabt, genau auf den Punkt. Man macht ja so einen Spannungsbogen und ist am letzten Tag der Tour davon überzeugt, dass es auch kein Tag länger mehr gegangen wäre.
Also bis im Arsch.
Ja, richtig schön. Wenn du mich gleich siehst, nicht erschrecken. Ne? Ich sehe ein bisschen gebraucht aus.
Der Masseldilf, Roche Bukake, braucht Pause.
Ey, Masseldilf, das hat sich schon so in meinem Umfeld festgesetzt. Ist ja einfach großartig. Ich finde es mittlerweile auch richtig gut. Ne? Jetzt nach der Tour werde ich auch mit den ganz schweren Gewichten und Anabolika anfangen.
Ja, solltest du. Und mir fällt gerade was ein, apropos Aussehen. Ich hing letztens mit einem, ich versuche mich ja jung zu halten, ne? Also ist klar, weil streng genommen bist du zwar ein bisschen älter, aber mir ist ja auch wichtig, dass ich möglichst frisch im Kopf bleibe. Also hänge ich auch mit noch jüngeren Leuten ab, als ich eh schon selber bin, mit 35.
Ja, ja.
Und mir hat ein Anfang 20-Jähriger von der einzig wahren Skala erzählt, die man benutzen kann und darf, wenn man Leute nach ihrer Attraktivität bewertet. Also kennst du das doch bestimmt so von 1 bis 10.
Ja.
Boah, die ist echt eine 10, auf die ich total, oder boah, der ist maximal eine 5, ey, keine Ahnung, was der für einen Charakter haben muss, so, ne, den hätte ich nicht mal in der Pappkiste kennenlernen wollen. Und der hat gesagt, pass mal auf, das ist viel zu vage, weil kein Mensch weiß, was meinst du jetzt mit einer 7, was heißt 8,
stimmt,
so, ne?
Ja, ist einfach so eine Skala, die völlig im Raum steht.
Ja, genau. Und das kann ein Psychologe wie ich natürlich methodisch nicht im Raum stehen lassen, und deswegen hat er gesagt, das Einfachste und Beste ist die Viererskala. War mir komplett unbekannt, scheint aber in jüngeren Köpfen durchaus Standard zu sein. Und zwar, indem du sagst, eine 1, fangen wir lieber andersrum an, das ist, glaube ich, klarer. Eine 4 wäre jemand, wo du sagst, okay, kann ich total verstehen, dass alle auf die stehen. Und nicht nur das, ich stehe selber auch auf die Person und ich wäre sogar irritiert, wenn jemand nicht auf die steht.
Okay.
Ja, also weißt du, so jemand, wo du sagst, ey, die findest du nicht attraktiv, die Person, du bist ja total strange.
Also alle Zeige auf Take-Off. Ja.
Alle Zeiger, genau. Plus aber dieser wichtige Edit noch, du wärst irritiert, wenn jemand anders sagt, ist nicht hot.
Könntest du nicht verstehen.
Könntest du nicht verstehen. Eine 3 wäre jetzt, du findest die immer noch total hot, 10 von 10, aber du kannst schon verstehen, wenn jemand anders sagt, nee. Weißt du?
Ja.
Also so ein bisschen Special Interest. Ich habe dann direkt gedacht, manchmal finde ich, hat man das in Liebesbeziehungen. Oder
sagen wir mal so,
ich erzähle vom Freund, du bist dann öfter mit jemandem zusammen und weißt, eigentlich, es gibt so ein paar Synapsen in deinem Kopf, die wissen genau so hundertprozentig, attraktiv ist diese Person vielleicht nicht, aber man selber findet die total attraktiv. Man kann aber verstehen, wenn jetzt ein Kumpel sagt, boah, nee, ist eigentlich nicht so mein Fall.
Ja, das sind die Besten, ja.
Ja, genau. Und 2 wäre dann im Prinzip umgekehrt, so du sagst, oh, ist wirklich nicht mein Fall, aber wenn jemand anders sagt, ist mein Geschmack, boah.
Ja, okay. Ne? Ja.
Und eine 1 ist dann so, dass du sagst, what the fuck?
Ja, da kannst du keinen verstehen, der da...
Nein, genau.
Also es gilt auch für Männer, nur damit wir uns alle richtig verstehen.
Das gilt für alle. Es gilt für nahezu, das kannst du auch auf Hunde und Katze anwenden.
Ja, sehr gut. Bei Hunden ganz angebracht. Gerade bei
Wichtig
dir.
Wichtig halt, dass man damit Klarheit bekommt. Und das hat mich ein bisschen beschäftigt in den letzten Tagen, weil du fängst wirklich an, dich selber zu fragen, wo steht man so? Du fängst an, über andere nachzudenken. Es ist natürlich Oberflächlichkeit par excellence. Aber ich dachte, das muss ich dir berichten. Gerade wo du jetzt sagst, wenn ich dich gleich sehe, bin ich wahrscheinlich geschockt.
Ja, ich bin, also du triffst mich genau im richtigen Moment damit, weil ich bin ja jetzt auf dem Weg nach den USA, treffe viele neue Leute und dann kann ich das mit meiner Freundin zusammen ja auch so angehen. Sehr, sehr gut. Ja, aber unsere heutigen Gesprächspartnerinnen stehen ja sowieso über jeder Skala, weil ihr Podcast ist wirklich richtig, der Wahnsinn.
Vor allem, weil wir da, glaube ich, guten Gewissens alle Oberflächlichkeit sofort wieder ziehen lassen können. Ich glaube, das war der mit Abstand oberflächlichste Moment, den wir heute im Podcast haben, wo es ums Aussehen ging. So.
Ja, warum sollen wir nicht mal volkstümlich sein für einen Moment?
Absolut,
ja.
Absolut, weil wir heute auch ein Thema vor uns haben, wo ich für mich merke, dass ich immer noch erlebe, dass ganz viele Leute so eine Grundscheu haben und denken, da kannst du überhaupt, darfst du überhaupt nicht drüber sprechen.
Aber jeder hat eine Meinung, das finde ich so eklatant.
Trotzdem hat jeder eine Meinung hoffentlich. Ja. Ich glaube, damit müssen wir schon mal aufräumen und dann können wir jetzt auch die Katze aus allen Säcken lassen und uns riesig freuen, dass Paulina Kraser und Laura Wohlers von, ihr kennt sie wahrscheinlich, vom Mordlust-Podcast bei uns sind, mit aber einem einer neuen Geschichte, die sie erzählen, und das war nicht der Grund, sie einzuladen, sondern für mich war eher so der Grund, dass ich finde, sie treffen thematisch da wirklich gerade total den Nerv der Zeit oder machen ein Thema auf, was ich einfach auch für uns hier extrem wichtig finde.
Und dass es eben nicht nur ethisch eingeordnet wird, sondern auch juristisch, finde ich sehr gut. Also ich würde sagen, hinein ins Gespräch.
Hallo Laura, hallo Paulina, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen.
Hi, danke, dass wir wieder da sein dürfen.
Hallo.
Ich habe mich richtig drauf gefreut. Also ab heute ist ja Tradition, würde ich sagen. Ja, schön, dass ihr dabei seid.
Tradition alle zwei Jahre. Am 28.02., ich habe nochmal nachgeguckt, wart ihr beide da und wir haben die Frage geklärt, was uns böse macht. Heute geht es um ein ganz, ganz anderes Thema und ihr beide begleitet da einen unglaublich bewegenden Fall zu. Ich habe dir, Paulina, ja gestern schon am Telefon gesagt, dass mich das total bewegt, was ihr da macht und wie ihr das macht. Also wirklich, ich glaube, am Anfang ziehen wir beide erstmal unsere beiden Hüte und wollen dann jetzt aber auch direkt mit euch beiden in dieses Thema rein, wo wir, glaube ich, alle einen, wenn auch ganz unterschiedlichen Bezug zu haben. Es geht heute um Sterbehilfe und um Suizid. Vielleicht, also du bist ja hier in unserer Community zumindest auch ein Stück weit schon damit rausgekommen, beziehungsweise hast du erzählt, dass bei dir in der Familie das immer mal wieder Thema war?
Ja, absolut. Nicht in Sachen Sterbehilfe, aber da ist mir auch so klar geworden, wie scharf die Trennlinie auch ist zwischen Sterbehilfe und Suizid. In meiner Familie hat es viele Suizide gegeben, viele direkte. Also zwei Onkel von mir haben sich erhangen. Dann deren Mutter, meine Oma, hat sich auch erhangen, als die beiden, die sich im späteren Leben dann auch umgebracht haben, sie mit 11 Jahren gefunden haben. Oi. Dann ein Neffe von mir, mein Patenkind, ich sage jetzt mal nicht wo, da weiß man sofort, hat sich den goldenen Schuss gesetzt. Ein Onkel von mir hat sich mehr oder weniger tot gesoffen. Und bei uns Familie sind halt Depressionen wie beim Maurer eine Erkältung. Und ja, du sagst sofort, oh Gott, und gleichwohl ist es bei uns in der Familie so, dass es, natürlich ist das tragisch, gerade für die Hinterbliebenen, aber gar nicht so ein nur tragisches Thema ist, weil wir als ständig damit zu tun haben, will ich nicht sagen, dass es Normalität gekriegt hat, aber wir haben uns halt ein Leben lang immer auch darüber unterhalten, wir Cousins und Cousinen. Also das ist mein Erfahrungsbereich zu dem Thema.
Ja, aber da hast du natürlich mehr als der Durchschnittsbürger, würde ich jetzt mal sagen, ja? Oder die Durchschnittsbürgerin. Ja. Also ich habe keine Suizide in meiner Familie bisher erlebt. Und wenn ich das so höre, dann macht einem das natürlich erstmal eine enge Brust irgendwie. Ja. Vor allem, wenn es sich so durch die Familie zieht, ne? Weil also es gibt ja so das bestimmte Voraussetzungen, auch genetische, soziale und was auch immer gibt, die Depressionen innerhalb einer Familie dann begünstigen, ne? Aber Das klingt ja, als würde sich das wirklich so durch Generationen bei euch durchziehen.
Das ist auch wirklich so. Und dadurch ist das Thema Therapie auch sehr gegenwärtig in der erweiterten Familie. Und deswegen glaube ich auch so sehr an Therapie, weil es waren einige dabei, die waren gar nicht davon betroffen. Die von Depressionen betroffen waren, haben das zum überwiegenden Teil sehr gut in den Griff bekommen über Therapie. Und es ist eigentlich die Seite eben auch, die Mut macht und die einen auch an Therapie glauben lässt.
Bei uns war es so, dass als ich ein kleines Kind war, in meinem Umfeld und im Umfeld meiner Eltern, eine Frau sich das Leben genommen hat, die ich super kannte und zu der ich damals auch schon voll den Draht hatte, auch als kleines Kind eben schon. Und da dann auch sehr offen drüber geredet wurde und meine Eltern mir beschrieben haben, was deren Leid war, was deren Not war und wieso die nicht mehr leben wollte. Und ich auch einfach jetzt so für mich im Rückblick heute, auch durch den Fall, den ihr beschreibt, mich ausführlicher mit diesem Thema beschäftige, halt frage, was bedeutet es eigentlich, das Recht darauf zu haben, sich das Leben zu nehmen. Und damit hatte ich eben schon sehr, sehr früh zu tun. Und später gab es auch einen Moment, wo sich jemand in meinem Umfeld das Leben genommen hat, wo du so gemerkt hast, boah, krass, und dann stehen ne alle auf dem Friedhof bei der Beerdigung und keiner weiß so richtig, wie geht man jetzt mit dieser Situation um. Und ich habe mir auch nochmal in Vorbereitung die Zahlen angeguckt. Ich weiß schon lange, dass sie hoch sind, aber sie sind wirklich extrem hoch. Also in Deutschland sterben im Jahr um die 10.000 Menschen durch Suizid. Mhm. Das sind rund 28 am Tag und das sind eben zusammengenommen mehr als durch Verkehrsunfälle, Drogen, HIV zusammen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich durch so eine Stadt gehe, es gibt so viele Plakate, so viele Kampagnen, wo es darum geht, keine Macht den Drogen, ne? Kampagnen und Plakate, die darauf hinweisen, dass man vorsichtig Auto fahren soll. Es gibt ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit gegen Geschlechtskrankheiten. Und wenn ich mich jetzt mal frage, wenn es um das Thema Suizid geht, das bleibt so komplett außen vor. Obwohl das eine Riesenthematik ist. Wie nehmt ihr das für euch wahr?
Ja, also jetzt, seitdem wir uns so viel mit dem Thema beschäftigen, ist es bei mir auch so präsent geworden, dass ich auch total der Meinung bin, dass es ganz wichtig ist, dass es eben viel mehr, wie ihr sagt, darüber gesprochen werden sollte. Also das ist ja schon sozusagen der erste Schritt dieser Suizidprävention, wenn man anfängt, darüber zu reden und das halt nicht mehr als dieses Tabu behandelt, das es ja immer noch ist. Und unsere ExpertInnen, mit denen wir gesprochen haben, die haben auch nochmal ganz klar gesagt, woher das kommt. Und das ist auch irgendwie nachvollziehbar, ne? Die katholische Kirche hat das irgendwie noch in den 80er Jahren als Todsünde angesehen, wenn man sich selber das Leben nimmt. Oder wir haben auch noch am Anfang unseres Podcasts, glaube ich, bei Mordlust sogar auch noch das Wort Selbstmord gesagt anstelle von Suizid. Und diese, ja, wenn man so halt darüber redet, dann versteht man auch, dass Menschen mit Suizidgedanken ja sich vielleicht schämen und nicht darüber reden möchten. Und das ist ganz wichtig, dass man da jetzt langsam, also es ändert sich ja auch schon, aber wie du sagst, im öffentlichen Raum hat das gar keinen Platz, obwohl über 25 Leute am Tag daran sterben in Deutschland.
Und ja, nicht nur das Thema Suizid und Suizidprävention wird so im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen, sondern es setzt ja schon viel eher an, auch bei der Stigmatisierung von psychologischen Krankheiten, ja. Also alleine, dass das immer noch mit Scham besetzt ist, sich darüber zu äußern. Deswegen finde ich es auch super gut, Atze, dass du das gerade so gesagt hast mit der Therapie, ja, weil es immer noch ganz vielen Menschen unangenehm ist. Wir haben nicht genügend Angebote in Deutschland, damit sich Menschen um ihre Seele kümmern können. Und ich glaube, da fängt das schon an. Und dann dieses Suizidthema ist halt natürlich nochmal am anderen Ende, wo es dann ja für viele Leute einfach auch schon zu spät ist.
Mhm. Ihr macht ja jetzt eigentlich genau das. Ihr klärt auf, habt einen sehr, ich hätte jetzt fast gesagt, prominenten Fall ausgewählt, aber irgendwie habe ich mich auch gefragt, prominent in meiner Wahrnehmung, weil ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige, durch euren Podcast damit auch nochmal mehr beschäftige, aber ich habe so gedacht, in der breiten öffentlichen Wahrnehmung könnte ja noch viel, viel mehr passieren. Also das ist jetzt nicht die Nummer 1 Schlagzeile in der Tagesschau und steht jetzt auch nicht morgens groß dann bei Spiegel Online, dass da gerade was ganz, ganz Wichtiges in Deutschland diskutiert wird. Und vielleicht, weil ihr beide so sehr jetzt gerade in diesem Fall drin seid und ich glaube, dass man darüber ganz, ganz viel verstehen kann. Vielleicht gehen wir mal zusammen in diesen Fall rein. Es ist der 20. Februar 2024. Wir sind also ganz aktuell vor dem Landgericht in Berlin, wo normalerweise Morde, Bandenkriminalität und vielleicht auch Gewaltverbrechen diskutiert werden. Der Fall, um den es jetzt geht, der ist anders, weil es um einen Mann geht, der einer Frau geholfen hat, sich ihren letzten Wunsch zu erfüllen, nämlich zu sterben. So führt ihr quasi ein in diese Thematik und vielleicht könnt ihr uns mal jetzt mit reinnehmen in diesen Fall, um den es hier geht und vielleicht auch ein bisschen beschreiben, warum das für euch auch so ein relevanter Fall ist.
Genau, also für alle, die jetzt noch gar nicht von dem Fall gehört haben, dass es geht um einen ehemaligen Arzt, also es ist ein pensionierter Arzt, Christoph Turowski heißt der. Und der hat im Juli 2021 einer 37-jährigen Studentin geholfen, sich zu suizidieren. Das ist in Deutschland ja erlaubt, die Beihilfe zum Suizid. Das machen SterbehelferInnen, da kann man aber auch zu einem Sterbehilfeverein gehen. Und der Dr. Turowski, der arbeitet auch oder hat auch mit Sterbehilfevereinen zusammengearbeitet, aber in dem Fall hat er das sozusagen alleine gemacht. Und die Frau hat sich eben an ihn gewandt, weil sie ein ganz dolles Leid hatte und zwar schon jahrelang an Depressionen gelitten hat. Und ja, sie wusste nicht mehr weiter. Sie hat ihm erzählt, dass all ihre Therapien und Behandlungsmethoden irgendwie nicht so richtig angeschlagen haben und dass sie sich auch schon mal selber versucht hat, das Leben zu nehmen, aber eben jetzt das gerne mit seiner Hilfe machen würde, weil es ihr wirklich gerade so schlecht geht, dass sie nicht mehr weiter weiß. Und er hat dann die Medikamente für sie besorgt und dann gab es einen Suizidversuch, der ist gescheitert, weil sie die Tabletten wieder erbrochen hatte. Und 2 Wochen später haben sie es dann sozusagen noch einmal versucht und nicht mit Tabletten, sondern mit einer Infusion, mit einer tödlichen. Und dann ist die Frau gestorben. Und wo es jetzt vor Gericht drum geht, ist, dass die Frau eben Depressionen hatte. Und deswegen, die Staatsanwaltschaft sagt, die Frau war in einer so depressiven Phase, dass sie sozusagen nicht frei entscheiden konnte, dass sie sterben möchte oder nicht. Und das wirft die Staatsanwaltschaft jetzt dem Arzt vor.
Das heißt, wir haben es jetzt zunächst mal, und das wird ja die Rampe sein, über die wir in das Thema reinkommen, haben wir es mit einem juristischen Problem zu tun. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir müssten darüber entscheiden, dann würden wir uns ja an Gutachter wenden.
Genau, es ist eher ein psychologischer Befund, ne, oder ein psychiatrischer Befund, um den es geht, weil also jetzt quasi festzustellen nach ihrem Tod, ob ihr Sterbewunsch auf ihrem freien Willen beruhte, ist natürlich schwierig. Also es gibt einen Sachverständigen vor Gericht, der ist jeden Prozesstag mit dabei und hört sich quasi die Erzählungen ihrer Freundinnen an, aber auch der Familie und der behandelnden Psychiater, soweit sie nicht von ihrem Schweigerecht Gebrauch machen, und wird dann am Ende ein Gutachten erstellen und dann kann sich das Gericht natürlich daran halten oder nicht, aber ich stelle mir das als sehr schwierige Aufgabe vor, im Nachgang jemanden bewerten zu sollen, der schon tot ist. Und darum geht's eben, um diese Freiverantwortlichkeit. War sie in so einer akuten, schweren, depressiven Episode, dass ihr Sterbewunsch nicht auf ihrem freien Willen beruhte, oder konnte sie das entscheiden und war eventuell auch chronisch depressiv? Genau, da um diese Frage geht. Das ist die entscheidende Frage vor Gericht.
Ja, das heißt, wir haben zunächst ein juristisches Problem, was aber nur durch psychologische Gutachten gelöst werden kann, weil man feststellen muss, inwieweit war sie Herr ihrer oder Frau ihrer Sinne.
Mhm. Ich finde ganz wichtig noch, dass man weiß, Paulina, du bist bei jedem Prozesstag dabei. Und bevor wir vielleicht gleich mal über die Hintergründe von Isabel, also der jungen Frau, sprechen, die sich das Leben genommen hat, beziehungsweise sich dabei hat helfen lassen. Vielleicht erstmal, wie nimmst du denn den Arzt, den Christoph Turowski, wahr? Also wie tritt er auf? Was sagt er über sich? Was sagt er vielleicht auch zu seiner Verteidigung? Er hat ja am Anfang eine Einlassung gemacht, wo ihr gesagt habt, das ist unüblich, dass sich die Leute, die beschuldigt werden vor Gericht, beziehungsweise nicht so häufig, dass die am Anfang erstmal selber sagen, wie sie das Ganze sehen. Was hat er da beschrieben und wie nimmst du den wahr?
Also Dr. Turowski ist ein sehr, ich möchte sagen, ordentlicher, aufgeräumter Mensch, der langsam und bewusst spricht und seine Worte bewusst wählt. Er ist 74 Jahre alt und hatte 30 Jahre lang eine Praxis in Zehlendorf geführt und war da als Internist tätig und hat, nachdem er die aufgegeben hat, angefangen als Sterbehelfer zu arbeiten. Und er hat sich in seiner Einlassung darauf berufen, dass Isabel R. ihm geschildert hat, dass sie seit 16 Jahren an Depressionen leiden würde, dass, wie Laura auch schon erwähnt hat, nichts geholfen habe und dass selbst wenn sie wüsste, dass es wieder eine Aufphase geben würde, würde es wieder eine Abphase danach geben und sie möchte das einfach nicht mehr ertragen. Und Dr. Turowski sagt selbst, er sieht das als einen Akt der Humanität an, dass wenn Menschen so sehr leiden, dass sie nicht in den Gewaltsuizid gedrängt werden und dass es ihm ein Anliegen, das betont er sehr häufig vor Gericht, dass er sich sicher ist, wenn er ihr nicht geholfen hätte, dann hätte sie einen gewaltsamen Suizid für sich gewählt, wovor er sie bewahren möchte.
Paulina, ich habe mal eine Frage zur Atmosphäre vor Gericht, weil du ja immer dabei bist. Ist der Dr. Turowski, steht da der so als Opfer, er ist ja nun mal der Beklagte, aber verhält er sich opfermäßig oder hat er auch eine gewisse Lufthoheit?
Nee, der tritt ganz selbstbewusst auf. Und ja. Ich glaube, das liegt auch daran, dass der schon mal einen Prozess hatte. Also er ist quasi in diese Rolle des Sterbehelfers reingekommen, weil er schon mal vor Gericht stand. Damals hatte er einer Patientin mit Reizdarm-Syndrom zum Suizid verholfen. Er wurde damals freigesprochen. Die Sache ist auch nochmal vom Bundesgerichtshof gelandet und auch der hat den Freispruch bestätigt. Das heißt, er kennt das alles schon ein bisschen.
Okay.
Und ja. Er sagt auch selber, er ist optimistisch. Es kann nicht sein, dass das Gericht ein ungerechtes Urteil spricht und ihn schuldig spricht. Das ist seine Ansicht, genau.
Also er ist sich auch ganz sicher, dass Isabel R. halt ihre Entscheidung frei verantwortlich getroffen hat. Und das ist auch so ein Knackpunkt vor Gericht, weil es quasi darum geht, ob er das überhaupt beurteilen kann als eben Internist, / Hausarzt. Und weil er sie auch gar nicht so lange kannte, ne? Also zwischen der ersten Kontaktaufnahme durch Isabel R. und dem ersten Suizidversuch waren nur 12 Tage. Und wenn es darum geht, was der freie Wille ist, da gibt es ja so ein paar Kriterien. Und ein Kriterium ist, dass man eben diesen Suizidwunsch dauerhaft haben sollte. Da gibt es jetzt vom Bundesverfassungsgericht keine bestimmte Anzahl von Tagen oder Wochen. Aber für den Dr. Turowski, dadurch, was Isabel ja gesagt hat, seit 16 Jahren und seit 4 Monaten habe sie auch akute Suizidgedanken, war dieses Kriterium gegeben, aber er kannte sie selber nur 12 Tage.
Vielleicht muss man da auch nochmal so, weil wir jetzt über die Dauerhaftigkeit gesprochen haben, das Bundesverfassungsgericht ranzitieren, weil das ist ja eine ganz grundlegende Frage, ob und wie man jetzt Suizid in Deutschland umsetzen kann oder auch können darf. Und da haben die ja gesagt, also die Richterinnen und Richter, dass die Person in der Lage sein muss, das Für und Wider des Suizids abzuwägen. Und nicht nur das, sie muss auch über sämtliche Informationen verfügen, sie muss Alternativen zum Suizid erkannt haben, muss die jeweiligen Folgen bewerten können und ihre jeweilige Entscheidung dann in Kenntnis all dieser Umstände treffen. Es ist also eben nur freier Wille, wenn die Entscheidung also von so einer inneren Festigkeit und, das haben wir gerade eben schon gesagt, auch Dauerhaftigkeit getragen ist und keiner unzulässigen Einflussnahme oder einem Druck von außen ausgesetzt ist. So, und ich finde, wenn man das so hört, dann wird man ja sofort unterschreiben, das ist alles gut so, das ist alles richtig. Aber wie will man das jetzt praktisch und konkret messen und woran will man das festmachen? Also was heißt zum Beispiel Dauerhaftigkeit? Kann man das jetzt nach 12 Tagen sagen? Da wird jetzt mein Bauchgefühl vielleicht sagen, oh, das ist aber erstmal kurz. Aber gut, wenn mir jetzt jemand sein Leid beschreibt und auch beschreibt, dass das schon lange anhält und ich diese Person jetzt aber noch nicht lange kenne, dann ist das ja durchaus etwas, was vielleicht in einem therapeutischen Setup so sein kann. Ich kann ja nicht jeden Menschen, der in einem therapeutischen Setup zu mir kommt, mit einem Problem von klein bis ganz groß ein Leben lang begleiten. Oder wie seht ihr das?
Genau, richtig. Und das ist natürlich so ein bisschen die Frage. Bei Sterbehilfevereinen, da hätte sie wahrscheinlich um die 6 Monate warten müssen. Das ist natürlich auch eine Art Absicherung, um zu überprüfen, ob der Sterbewunsch zumindest über diese 6 Monate Bestand hat. Nun ist es so, dass Dr. Turowski sich auf ihre Aussagen verlassen hat, dass sie diesen Sterbewunsch jetzt bereits seit einigen Monaten hat. So hat sie ihm das gesagt. Zwar 16 Jahre Leidensgeschichte mit der Depression, aber Sterbewunsch schon länger vorhanden. Und was ganz interessant ist, mit diesen, das Für und Wider abwägen und so und alle Therapiemöglichkeiten erkennen. Beim letzten Prozesstag haben die beiden Psychiater ausgesagt aus der Klinik, wo Isabel R. eingewiesen wurde, nachdem der erste Suizidversuch mit Dr. Turowski gescheitert ist. Und die haben relativ eindrücklich geschildert, dass Isabel R. offenbar nicht in der Lage war, und zwar auch schon während ihres Klinikaufenthalts, nicht in der Lage war, zu erkennen, dass sie noch längst nicht alle Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft hat. Es hätte noch andere Therapiemöglichkeiten gegeben, sowohl auf psychotherapeutischer Ebene als auch medikamentös. Und sie hatte quasi die Nebenwirkungen anderer Behandlungsmethoden überschätzt und die Chancen auf Besserung unterschätzt, sagen sie. Also sie war am Anfang sehr, sehr skeptisch, was andere Behandlungsmethoden angeht. Und der leitende Oberarzt hat auch nochmal sehr deutlich dargelegt, alleine wie sie medikamentös eingestellt war. Ein Medikament war zum Beispiel unterdosiert, so dass es gar nicht sich in der Wirkung entfalten konnte, was sie genommen hat. Dann hat sie immer diese Antidepressiva eines Wirkstoffs genommen. Zwar unterschiedliche Medikamente, die unterschiedlich verstoffwechselt werden, aber man würde eigentlich nochmal in einen anderen Wirkstoffbereich gehen, um da nochmal medikamentös irgendwie was auszuprobieren. Und er meint, es hätte noch wirklich mannigfaltige Möglichkeiten gegeben, sie noch weiter zu therapieren.
Der Arzt hat dann ja quasi gesagt, dass sie durch diese depressive Phase das nicht erkennen konnte. Und das geht ja dann schon so ein bisschen in Richtung dieses, ja, wie frei verantwortlich war das, konnte sie diese ganzen Behandlungsmethoden erkennen und danach handeln oder eben nicht?
Ich denke jetzt gerade sofort an eine Zeit, wo ich mal in einer Klinik hospitiert habe und dabei sein durfte, auch wenn es Gruppensitzungen gab mit wirklich schwer depressiven Menschen. Und eben auch jeweils bei der jeweiligen Chefärztin-Visite zugucken konnte. Und da hat man halt so gemerkt, wie viel ausprobiert wird. Ne? Einerseits, wenn du mit den Schwerdepressiven im Raum sitzt, hast du das Gefühl, du willst wirklich auf jeden Einzelnen zugehen und die Person umarmen, weil die auch so ein körperliches Am-Boden-Sein ausstrahlen. Die sitzen wirklich wie so ein Häuflein Elend auf dem Stuhl und strahlen so richtig aus. Ey, für mich hat das hier alles keinen Sinn und ich bin platt und am Ende. Und dann bekommst du aber mit, wie die A, Fortschritte machen und wie B, so viel probiert wird. Ne? Und es ist nicht einfach nur, wir nehmen jetzt einfach mal irgendwelche anderen Mittel, sondern weil wir auch so wenig noch über die tatsächlichen Hintergründe von Psychopharmaka wissen, außer dass die eben oft einen Beitrag zur Verbesserung leisten, dass dann eben ausprobiert, mal ein bisschen mehr, noch eine Woche wieder etwas mehr. Und wenn das nichts bringt, dann gehen wir da mal in die andere Richtung und probieren jetzt mal über eine Zeit lang immer weniger. Vielleicht hilft es bei Ihnen mehr, wenn wir da mal in die andere Richtung gehen. Also da ist unglaublich viel, was austariert und ausprobiert wird, ne? Und das finde ich jetzt einen ganz spannenden Punkt, dass wir hier einen Internisten haben, der also von sich erwartet, einschätzen zu können, ob da jemand überhaupt in der Lage war, abzuwägen, so wie es das Bundesverfassungsgericht ja erfordert, was sind eigentlich alle Optionen versus, jetzt haben wir hier zwei Psychiater, waren es ja, ne, Pauline, hast du gesagt, die vor Gericht sagen, nein, das war sie nicht.
Ja, ja, und wir haben auch im Zuge des Podcasts natürlich mit PsychiaterInnen gesprochen, mit anderen. Da war auch ganz klar das Signal, besonders von Ute Lewitzka, das ist auch eine sehr renommierte Psychiaterin aus Deutschland, dass sie gerne ja geholfen hätte und dass sie auch noch ganz viele Möglichkeiten gesehen hat, weil sie ja eben auch natürlich sich auskennt und jeden Tag mit depressiven Menschen zusammenarbeitet und eben sagt, ja, man hätte eben, weil Isabel R. eben zum Beispiel die Lithiumtherapie nicht probiert hat oder das Ketamin nicht probiert hat oder die Elektrokrampftherapie nicht probiert hat. Das ist halt wirklich auch so Sachen gewesen, wenn die nahe liegen und dass man sich dann als Psychiaterin fragt, wieso hat das denn der behandelnde Arzt oder die behandelnde Ärztin nicht mit ihr gemacht oder nicht genug motiviert oder hat die Person das gemacht? Das wissen wir natürlich nicht, aber das ist halt einfach noch so viel Potenzial gegeben hätte, was nicht ausgeschöpft wurde, dass man das so ein bisschen erkennt jetzt dann an dem Prozess.
Ja, also wenn ich jetzt einen Schritt zurück mache, wenn ich mich jetzt von der psychologischen Seite in diesem Moment mal ganz kurz frei mache, dann hat ja ein Mittelsmann, der Dr. Turowski, hat die Waffe besorgt, mit der die Patientin sich umgebracht hat. Und wenn ich jetzt noch die Kamera noch weiter aufziehe, dann müsste ja in fast in jedem Fall, außer man springt jetzt vom Hochhaus, gibt es ja immer jemanden, der in Zusammenhang mit einem Suizid steht. Und aber speziell in solchen Fällen, wo Medikamente im Spiel sind, wird natürlich genauer hingeschaut, zu Recht. Also wir können jetzt auch den Fokus wieder enger stellen. Na, ich versuche mich immer in die Rolle des Richters zu versetzen. Der muss ja, also am Ende des Prozesses muss ja irgendeine Entscheidung fallen. Und ich meine, der Arzt hat ja nicht wirklich Hand angelegt, sondern war ja Mittelsmann letztendlich. Gibt es solche Argumente der Verteidigung?
Nee, gar nicht, weil es darum sozusagen in diesem Fall nicht geht. Also es geht nicht um aktive Sterbehilfe, das ist ja ganz klar, ja. Das ist ja verboten in Deutschland und es ist aber auch ganz klar, dass es sich in diesem Fall darum nicht handelt. Ich habe beide Videos gesehen, wie Isabel R. quasi, ich möchte es jetzt hier nicht so genau beschreiben, sondern sozusagen die Sekunden vor ihrem ersten Suizidversuch, der dann ja scheiterte, gesehen und dann die letzten Sekunden, als er dann durchgeführt wurde und es ist also ganz klar, dass es sich darum nicht handelt. Die Staatsanwaltschaft wirft ja Dr. Turowski vor, dass er ein mittelbarer Täter ist, so heißt das im Strafrecht.
Ja, genau, darauf wollte ich hinaus, ja.
Genau, ja, und es geht quasi darum, dass er das ja erkannt hat, dass sie sich eventuell in einer depressiven Episode befand und dadurch einen Wissens- und Verantwortlichkeitsvorsprung ihr gegenüber hatte. Und weil er dann trotzdem ihr quasi diese Waffe, wie du das nennst, ja, zur Verfügung gestellt hat, sagen sie quasi, dass sie im strafrechtlichen Sinne, wenn sie eben wenn ihr Sterbewunsch eben nicht auf ihrem freien Willen beruhte, dass sie nicht im strafrechtlichen Sinne verantwortlich gewesen ist für diesen Suizid, sondern die Staatsanwaltschaft sagt, dass quasi die Tatbegehung durch sie durchgeführt wurde, aber dass der eigentliche Mensch, der die Tatherrschaft hatte, Dr. Turowski war und dass er sie durch sich selbst getötet hat.
Also man spricht im rechtlichen Sinne. Das Wort finde ich jetzt interessant, Tatherrschaft.
Ja,
der Arzt hatte die Tatherrschaft, ja, interessant.
Ja, man sagt, er hat sie zum Werkzeug gegen sich selbst gemacht. Das wird ihm vorgeworfen.
Ah, okay. Das ist gut, dass es nochmal so klar ausgesprochen ist.
Ja, weil man sie eigentlich hätte schützen müssen, sozusagen. Wenn es so ist, dass der Suizidwunsch nicht auf freiem Willen beruht hat.
Jetzt ist man sich ja aber auch einig, dass das kein Mord ist. Was ist dann da das Strafmaß, das im Raum steht?
Also Totschlag in mittelbarer Täterschaft kann theoretisch auch so verurteilt werden, wie wenn man selbst seine eigenen Hände angelegt hat. Das heißt, da stehen schon mehrere Jahre Haft im Raum. Es gibt ja einen vergleichbaren Fall, der gerade verurteilt wurde vor dem Landgericht Essen. Da wurde ein Arzt, der übrigens Psychiater war, gerade verurteilt, weil er einer Person mit Schizophrenie in den Suizid begleitet hat und der hat, dem wurde quasi was Ähnliches vorgeworfen und der wurde aber in einem minderschweren Fall schuldig gesprochen und hat 3 Jahre bekommen jetzt.
Das heißt aber auch, wer sowas in Deutschland macht, ist sich dessen im Zweifel sehr bewusst. Ist es dann so, dass wir jemanden wie den Turowski wahrnehmen müssen als einen, der hier eine höhere Mission sieht, der da so ein größeres humanistisches Ziel vielleicht sogar vor Augen hat?
So sieht er sich auf jeden Fall selbst.
Ah, okay.
Also würde ich sagen, ne? Er sagt immer, er macht's für die Sache und die Staatsanwaltschaft wirft ihm das auch so vor, dass er quasi angetrieben war von der Vorstellung und von der Überzeugung auf das Recht auf selbstbestimmtes Sterben.
Ja. Vielleicht ist das ein ganz guter Moment, weil wir haben ja eben schon gehört, dass es die Psychiaterin gibt, die sagt, ey, ich sehe da noch Chancen, ich hätte die so gern behandelt, weil ich hätte da noch so viele Chancen gesehen. Also vielleicht ist das ein ganz guter Moment, um mal mit ein paar Mythen, weit verbreiteten Mythen zum Thema Suizid aufzuräumen. Was man immer wieder hört, ist, dass wenn eine Person einmal suizidgefährdet ist, dann wird sie das auch immer bleiben. Da sagt die Forschung ganz klar, nein, aktive Suizidgedanken können unglaublich stark von Situationen abhängen und sind eben oft und nicht immer, aber eben oft genug kurzfristig. Und der Suizid ist dann eher so ein versuche aus einem Tief mit viel, viel Schmerz, mit vielen unangenehmen Gedanken, vielleicht auch schwer zu kontrollierenden Gedanken, da rauszukommen. Und wenn sich diese Gedanken oder Gefühle aber auflösen würden, dann verschwinden auch die Suizidgedanken. Und da schließt sich jetzt für mich schon der erste kleine Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, Atze, zu der Therapie, dass Therapie dabei sehr erfolgreich helfen kann, ne? Und ich sag wieder, nicht immer und bestimmt auch nicht immer allen, aber einem Großteil eben. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich finde, wenn man über das Thema Suizid spricht, ist es ganz zentral, vor allem auch Hoffnung zu machen, ne? Und eben nicht einfach so, sondern indem man die Erfolgsaussichten von Therapie unterstreicht. Und das ist eben so ein ganz typischer Mythos, den es gibt.
Ja, aber gibt es denn nicht, also ich man hört schon raus, dass ich gerne Jurist geworden wäre. Wenn ein Arzt jemanden, der Krebs hat zum Beispiel, als hoffnungslosen Fall einstuft, als unheilbar, so, dann wird meinetwegen passive Sterbehilfe geleistet und es meldet sich aber irgendwann noch jemand, der sagt, ich hätte noch eine Behandlungsmethode gewusst. Vielleicht auch jemand, der so mit alternativer Medizin das Blaue vom Himmel beschwört. Also du könntest ja immer jemanden finden, gerade auch im medizinischen Bereich, der sagt, ja, aber das ist noch nicht versucht worden. Blutegel.
Genau, das Ding ist quasi, dass Menschen, die jetzt nicht an psychischen Erkrankungen erkrankt sind, dass die oft diese Fragestellung mit dem freien Willen nicht in dem Maße haben, wie eben Menschen mit Depressionen oder Schizophrenie, genau.
Ja. Okay, und da eben die Abgrenzung auch.
Ich glaube sowieso, dass deswegen Sterbehilfevereine, haben wir jetzt so als Information mitbekommen, nehmen eher ungerne Menschen mit psychologischen Erkrankungen und sind eher auf der sicheren Seite natürlich, wenn Menschen ein Leid haben, was so oder so, ne, mittelfristig in den Tod führen wird.
Das finde ich deswegen ganz interessant, weil ich das immer wieder in unserer Gesellschaft erlebe, dass so der Versuch da ist, klar zu trennen, ne? Also auch wie so ein Krankenhaus aufgebaut ist. Da gibt's immer so die Ärztinnen und Ärzte und dann auf der anderen Seite die Psychiaterinnen und psychologischen Therapeuten und so weiter. Und da wird immer so getan, hier ist der Kopf und da ist der Körper. Ah, und wenn du Krebs hast und du hast nur noch irgendwie 5 Monate zu leben, dann ist ja klar, dass du aufgrund eines körperlichen Problems sterben wirst. Während wenn jetzt jemand eine Depression oder eine Schizophrenie hat, da sucht die Forschung noch sehr, 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 sehr fast schon verzweifelt nach irgendwelchen klaren körperlichen Markern, weil das eben ganz anders ist als bei einem gebrochenen Bein, wo ich dich in irgendwie eine Röntgenmaschine schieben könnte oder wie beim Krebs, wo ich jetzt mir irgendwelche bestimmten Werte zum Beispiel in deinem Blut oder so angucken kann und dann sagen kann, ah okay, da stimmt was nicht. Das ist also immer schon so, dass wir hier den Versuch haben, das aufzuteilen. Da sind die psychischen Probleme, da sind die körperlichen Probleme, modernere Ansätze, aber eigentlich sehr klar sagen, dass wir das viel, viel ganzheitlicher sehen müssen. Und das ärgert mich oft total als Psychologe, dass ich so den Eindruck habe, ey, denen mit dem psychischen Problem, denen sprechen wir das so ab, dass das echte Probleme sind, ne? Das hat dann oft sowas von wegen, vielleicht bildest du das alles nur ein. Ja, vielleicht ist deine Depression ja gar nicht so schlimm. Vielleicht bildest du das alles auch einfach nur ein. Vielleicht wirst du dich da irgendwie wieder rausträumen oder irgendwie sowas, ne? Und so sehr ich auf der Seite stehen möchte, derer, die die Hoffnung unterstreichen und die Zuversicht geben wollen, weil Psychotherapie funktioniert und hilft, so sehr muss uns eben auch klar sein, dass das eben nicht immer hilft. Und so sehr muss uns auch klar sein, dass eine Depression eine schwere, eine ganzheitliche Krankheit sein kann, die total einschränkend ist. Und das muss man ja auch mal klar dazu sagen, im Zweifel auch tödlich. Das wird nämlich auch oft unterschlagen. Ich reg mich da leidenschaftlich drüber auf, dass wir ein Gesundheitssystem haben, wo du 2-mal im Jahr zum Zahnarzt gehen sollst, um mal gucken zu lassen, ob was mit deinen Zähnen nicht stimmt. Während in dem gleichen Gesundheitssystem, wo Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, mit Suchterkrankungen, mit Angststörungen, mit Depressionen, wo wir diese Menschen 20 Wochen warten lassen, 20 Wochen auf einen Therapieplatz warten lassen, bis die also Hilfe bekommen. Also es ist völlig absurd, wie wir mit diesem Thema psychischen Problemen, psychischen Notlagen in unserem Land umgehen. Und als ich mich jetzt mit dem Fall beschäftigt und mit diesem Thema beschäftigt habe, da habe ich wieder diesen Eindruck bekommen, jetzt haben wir hier nochmal so ein Feld, wo wir bei den Menschen mit psychischen Problemen sagen, oh, da trauen wir uns jetzt aber nicht so ganz ran und da wissen wir jetzt nicht genau. Und dann ist es fast so, klingt jetzt komisch, ne, dass man dann so sagt, ja, da hätten wir jetzt lieber jemanden mit Krebs, weil da wäre ganz klar, wie wir da mit dem Thema Sterbehilfe umgehen sollen, aber bitte nicht jemanden mit schwerer Depression.
Ja, genau. Und das, was da so mitschwingt, ist ja irgendwie, ja, also jemand mit einer schweren Depression, der kann nicht selber entscheiden. Der weiß nicht, was er will, so ein bisschen. Das schwingt mit. Das ist nicht das, was man da vor Gericht sagt, aber das schwingt trotzdem so ein bisschen mit. Es ist ja so, wie du gerade gesagt hast, also Menschen mit Depressionen, mit jahrelangen Depressionen, die leiden genauso wie Menschen mit einer körperlichen Erkrankung. Und wenn das immer wieder kommt und immer wieder kommen die Schübe und irgendwann ist man wirklich satt, genauso wie jemand, der eine körperliche Erkrankung hat. Deswegen sagt das Bundesverfassungsgericht ja auch ganz klar, man kann jetzt nicht von vornherein sagen, bei Menschen mit psychischer Erkrankung, dass sie keinen freiverantwortlichen Suizid oder sich nicht für einen freiverantwortlichen Suizid entscheiden können. Was halt eben so schwer ist, ist diese Freiverantwortlichkeit im Moment des Suizidwunsches, ne, wenn da dann gerade eine depressive Episode ist. Und dann ist es aber nochmal schwierig, weil das sieht man aus anderen Studien, dass zwei Psychiater oder PsychiaterInnen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen ganz oft kommen, ob jetzt dieser freie Wille vorliegt oder nicht. Ja. Also es ist wirklich, deswegen, ihr habt ja eben auch schon gesagt, ja, man muss sich mal in den Richter oder die Richterin oder das Gericht reinversetzen. Wie sollen die das denn jetzt entscheiden? Ja, ja. Da gibt es dann den Gutachter, den Paulina eben schon genannt hat, der gibt natürlich seine Meinung ab. Aber es ist wieder nur einer und der steht zum Beispiel auch natürlich dem Turowski gegenüber, der ja mit seinem Gutachten, was man jetzt nicht unbedingt Gutachten nennen kann, aber er hat sie ja schon sozusagen, er hat ein Protokoll geschrieben und er hat sich mit ihr hingesetzt und so weiter und er ist ja zu einem bestimmten Ergebnis gekommen.
Da vielleicht auch für uns, die wir den Fall jetzt noch nicht so gut kennen wie ihr, der Moment, um Isabel R. nochmal genauer kennenzulernen. Wir haben schon gehört, dass die einen langen Leidensweg hinter sich hat, mit 19 Jahren Depression bekommen hat. Es gab den ersten Suizidversuch, von dem ihr eben schon erzählt habt. Es gab dann die Psychiatrie, es hat aber auch eine bipolare Störung eine Rolle gespielt. Es gab einen zweiten, weiteren Psychiatrieaufenthalt, dann einen Hirntumor und irgendwie so ganz viele Aspekte, wo du so, finde ich, von außen denkst, boah, der werden echt vom Schicksal ja unglaublich viele Steine in den Weg gelegt. Vielleicht könnt ihr uns, beim Arzt waren wir jetzt schon, in ihre Geschichte nochmal mit reinnehmen, damit wir besser verstehen können, um welchen Menschen geht's hier eigentlich.
Ja, genau. Es ist auch total spannend, dass du das ansprichst und auch ganz wichtig, dass wir über Isabel R. sprechen, weil wenn man jetzt, sag ich mal, nur kurz in die Berichterstattung guckt, dann hört man ja hier diese Frau mit den Depressionen und die hatte ewig lange Depressionen, aber was dahinter auch steckt und was sie alles schon erlebt hat, also wie du sagst, eben sehr früh schon die Depressionen haben Anfang 20 angefangen, dann die bipolare Störung, die diagnostiziert wurde, dann ein gutartiger Hirntumor, der auch noch diagnostiziert wurde, der wurde dann operiert und das hatte dann leider irgendwie die Konsequenz, dass sie ihre linke Hand nicht mehr so gut benutzen konnte, was sie sehr belastet hat offenbar und auch Isabel R. hat dann studiert, Veterinärmedizin in Berlin und durch die Probleme in der Hand konnte sie dann auch, war ihr eigentlich auch klar, dass sie jetzt nicht praktizierende Tierärztin irgendwann werden kann, weil die einfach zu schwach war, die Hand sozusagen. Und wenn man sich dann sozusagen die Monate vor ihrem Tod anguckt, sieht man schon, da kommt relativ viel zusammen irgendwie. Also man sieht diese Lawine quasi auf sie zukommen. Also das ist irgendwie ganz klar. Also das ist erstmal so, dass die Beziehung, die sie hat, kaputt geht. Dann wird vor ihrer kleinen Wohnung wird angefangen zu bauen. Das heißt, das Fenster ist sozusagen verhangen mit so einem Baugerüst. Wer das schon mal hatte, ich hatte das auch in Berlin und das macht einen wirklich fertig, wenn man nicht mehr mal das Licht sehen kann und dann im Winter. Und dann kommt ja auch noch Corona dazu im Jahr 2020, ein Jahr bevor. Also als sie hat ja den Suizid im Sommer 2021 begangen, aber auch vor allen Dingen in im Winter 2020, 2021 war ja nochmal harter Lockdown in Deutschland. Ich glaube, das vergisst man immer, aber was das ja auch mit Leuten gemacht hat, die gar keine Depressionen vorher hatten, also das wissen wir ja alle noch, wie schlimm das war, dass man in diesem Winter sich dann nicht mal verabreden durfte und diese Beschränkungen und so weiter. Und das kam auch noch bei ihr dazu. Und dann, also es war wirklich sehr viel. Und dann dieses anstrengende Studium. Und dann gab sozusagen 2021 die praktische Phase für sie. Und was im Raum stand, was sie bald machen muss, ist ein Pflichtpraktikum auf einem Schlachthof. Und das muss man, glaube ich, das ist, glaube ich, für jeden Menschen schlimm, sowas zu machen oder in Aussicht zu haben. Aber für jemanden, der so tierlieb ist oder war, eben wie Isabelle R., war das natürlich auch nochmal sowas, was so über ihr geschwebt hat, wovor sie Angst hatte, was sie sozusagen machen muss. Und ja, und irgendwie diese ganz vielen Sachen, dass sie dann auch bei ihrem Psychologen das Gefühl hatte, sie kommt nicht weiter. Sie sucht sich eine andere Person, aber irgendwie klappt das auch nicht. Und man hat nicht das Gefühl, dass sie nichts versucht hat, dass sie nicht, also sie hat auch ihre Wohnung gewechselt. Also sie hat schon gemerkt, okay, das tut mir nicht gut. Ich wechsle jetzt die Wohnung, ich suche mir eine neue Wohnung und ich suche mir einen neuen Psychologen. Und ich rede auch mit meiner Freundin. Irgendwann hat sie auch mit ihrer Freundin darüber geredet, dass es ihr irgendwie nicht gut geht und dass sie eine Depression hat. Also es war jetzt nicht so, dass sie nicht wusste, was ihr helfen kann. Und ich finde, also zumindest in dem Aspekt sieht man, dass sie schon irgendwie wusste, was sie tut oder was ihr helfen kann. Und sie hat es auch probiert.
Ich hänge nur gerade an einem Bild, weil ich das so klar finde, dieses Baugerüst. Ne? Ich hatte das auch wie du schon mal und das ist ja echt ein Pain. Und jetzt habe ich das große Glück, kann ich jeden Tag auf Holz klopfen, dass ich keine psychische Störung habe oder irgendwelche größeren Baustellen durchs Leben tragen muss. Aber dieses Baugerüst eben, das wird irgendwann weg sein. Und ein Pflichtpraktikum, auch wenn einem das Sorge macht, das ist irgendwann überstanden. Ein Wohnungswechsel, der jetzt vielleicht noch nicht irgendwie geholfen hat, da muss man vielleicht nochmal was anderes probieren. Also ich will jetzt darauf hinaus und das Baugerüst ist hier so für mich das perfekte Beispiel. Irgendwann wird es abgebaut und dann geht's weiter im Zweifel. Was sagt denn ihr Umfeld?
Ja, das ist natürlich ganz interessant, weil ihr Umfeld wusste absolut überhaupt nichts von ihren Suizidgedanken. Und krass. Das ist natürlich auf zweierlei Ebenen interessant. Zum einen zeigt uns das wieder, dass Depression eine furchtbar unsichtbare Krankheit ist und Menschen in der Lage sind, ihr Innerstes vor ihren engsten Freunden zu verbergen. Sei es aus Scham, sei es aus Angst, dass sie eventuell sie abhalten würden vom Suizid. Aber ihre FreundInnen, die zeichnen tatsächlich ein ganz anderes Bild als das, was Dr. Turowski uns von ihr zeichnet, was er ja angeblich, also was er ja vor allem von ihr selbst hat. Ja, also er kannte sie ja nicht gut genug, um selbst wirklich sagen zu können, es war so oder so, sondern er muss sich quasi, muss ihr getraut haben und muss sich auf ihre Aussagen berufen. Und deswegen die FreundInnen, die wussten, sie befindet sich in einer schweren Phase. Sie hat aber tatsächlich erst kurz vor ihrem Suizidversuch das erste Mal geäußert, dass sie überhaupt Depressionen hatte ihrer Studienfreundin gegenüber. Das wusste sie alles nicht. Isabel R. hatte vorher auch schon Suizidversuche hinter sich. Das hat ihr damaliger Partner auch irgendwie dann der Freundin bestätigt. Auch das wusste sie vorher alles nicht, die Freundin. Und das ist natürlich auch irgendwie auf eine Art erschreckend, dass und aber auch irgendwie auf eine Art normal, dass eine Person einfach beides sein kann. Ne? Also, dass sie die lebenslustige und abenteuerfreudige Frau war, wie ihre Freundinnen und Kommilitoninnen sie erlebt haben und gleichzeitig halt diese Frau war, die offenbar ja einen sehr starken Wunsch danach hatte zu sterben, weil sie ihr Leben nicht mehr aushielt.
Vielleicht ist das auch nochmal eine gute Stelle, um über die Mythen, die wir eben schon mal kurz hatten, über Suizid zu sprechen. Es gibt in ganz vielen Köpfen so die Vorstellung, dass die meisten Suizide dann ganz plötzlich entstehen und ohne Vorwarnung. Jetzt habe ich gerade hier schon mal rausgehört, dass hier das Umfeld zum Teil überrascht war. Das ist aber oft eben ganz anders und auch nicht der Standard. Es ist ganz oft so, dass Suiziden Warnzeichen vorausgehen. Das hast du ja gerade auch beschrieben, Paulina, dass sie schon irgendwann angefangen hat, etwas zu äußern. Das kann verbal sein, indem ich irgendwie was beschreibe, aber auch im Verhalten, indem ich zum Beispiel mein Verhalten verändere. Ne? Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt für uns alle, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen wollen, dass wir alle verstehen, ey, es ist von Vorteil, dass wir nicht weggucken, dass wir im Gegenteil sogar hingucken. Also, dass wir nicht weggucken, nur weil uns vielleicht allein schon die Idee, dass sich da jemand das Leben nehmen könnte oder darüber nachdenkt, dazu was sagt, dass uns das schon so sehr abschreckt, dass wir dann die Augen zumachen. Vielleicht ist das sogar eine ganz, ganz zentrale Rolle, die wir da einnehmen als Umfeld. Und Atze, bei allem, was du aus der Familie beschrieben hast, wie hast du das bei euch wahrgenommen? Es gibt ja ein paar Warnzeichen, kann ich gleich auch nochmal was sagen. Also Warnzeichen, auf die man achten kann, laut den großen Psychologieverbänden. Wie war das bei euch? Hast du das Gefühl gehabt, dass man das vorher mitbekommt?
Also es geht von bis, auf jeden Fall. Es gibt Menschen, bei denen merkt das Umfeld das relativ schnell, aber es gibt auch Fälle, die dann ähnlich wie bei bipolaren Störungen, die einfach so dermaßen gute Tage haben können, auch kurz vor einem Suizid, dass du denkst, also jeder oder jede, aber nicht die. Und deswegen glaube ich einfach, jeder Fall ist da so ganz anders und das kann dann im Zweifel wirklich nur der Fachmann beurteilen. Also das ist ja, ich weiß, dass es landläufig so ist, dass man denkt, naja, es gab ja die und die und die Anzeichen. Absolut nicht. Und ich weiß, speziell mein Neffe, der sich den goldenen Schuss gesetzt hat, der war eigentlich total clean wieder, der hat einen neuen Job gehabt, der hatte, war in einer Liebesbeziehung, die er auch sehr gelebt hat und da hätte man fast die Hand für ins Feuer gelegt und dann von heute auf morgen was passiert.
Vielleicht muss man da aber dazu sagen, also ich verstehe, was du meinst, aber vielleicht muss man wirklich auch dazu sagen, vielleicht erkennt man die Zeichen, die es gegeben hat, nicht als solche, weil man als Laie eben gar nicht so genau weiß, worauf kann ich denn achten. Ne? Ja. Oder vielleicht auch, das haben wir ja hier oft schon besprochen, dass man sich die Sachen im Kopf so zurechtbiegt, dass man manchmal nur die Realität sieht, die man sehen will, beziehungsweise was man nicht sehen will, dann so richtig verdrängt. Und gerade bei diesen Tabuthemen habe zumindest ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Leute plötzlich Weltmeister darin werden, so den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen. Und deswegen vielleicht nochmal für uns alle, was sind denn Momente, wo man aufmerksam werden muss? Also klar, wenn über Suizid gesprochen wird. Die meisten Menschen, das sagt die APA, das ist die größte Psychologievereinigung der Welt, die sprechen vor einem Suizid die Gedanken an. Und das machen die manchmal vielleicht nicht so direkt, ne, dass die sagen, ich will mir das Leben nehmen, aber sowas wie in die Richtung von, es macht keinen Sinn mehr oder es ist alles so schwierig. Da gibt's oft die Annahme, wer drüber redet, der wird sich dann schon nichts tun. Und das stimmt nicht. Weitere Aspekte, die kennen wir auch von Depressionen. Das sind Themen wie zu viel schlafen, zu wenig schlafen, also dass sich das Schlafverhalten verändert, dass man merkt, es verändert sich stark die Ernährung bei einem anderen Menschen, überhaupt drastische Verhaltensveränderungen, ne? Also sowas wie ein Zurückziehen aus sozialen Situationen von Freundinnen und Freunden, ein Verlust an Interessen vielleicht auch, an Hobbys, an dem, was wir gewohnt wären, was die Person sonst gerne gemacht hat. Und natürlich sowas wie Vorbereitung auf den Tod. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen. Das gab es ja auch bei Isabel R., dass die 1.000 Euro vorbereitet hat und einen Brief, damit sich später jemand um ihren Hund kümmern wird. Wenn wir sowas merken, dass jemand anfängt, sich mit dem Tod und dem Sterben vermehrt zu befassen. Weitere Punkte können auch sein, vermehrter Alkohol- oder Drogenkonsum, dass so das Interesse am eigenen persönlichen Aussehen verloren wird. Ich glaube einfach, wenn wir merken, da verändert sich jemand und wenn bei uns so das Bauchgefühl entsteht, ey, hier könnte was nicht stimmen, dann sich selber dazu ermutigen, jetzt nicht weggehen. Ja, und das ist eben auch noch so ein Mythos, dass viele denken, ich darf das gar nicht ansprechen, weil wenn ich das anspreche, das denken viele Leute, dann wird sich die Person das Leben nehmen. Dann wird alles noch viel schlimmer. Dann bringe ich die quasi auf die Idee. Das ist ganz, ganz zentral. Da sein, es ansprechen, ein offenes Ohr bieten. Und ich denke da ganz oft, man darf jetzt nicht den Anspruch haben, ich muss die Person da rausholen, weil das kann ich doch gar nicht. Ja, das stimmt. Das können wir als Laien im Zweifel überhaupt nicht. Aber vielleicht können wir eine Person dabei unterstützen, sich an die Stellen zu wenden, wo es dann professionelle Hilfe gibt. Und vielleicht können wir das an der Stelle auch nochmal sagen. Wir haben eine Reihe davon für euch in der Podcast-Description zusammengestellt. Was ich aber wirklich persönlich dringend empfehlen kann, ist in solchen Fällen immer einfach anrufen. 0800 111 0111. Das ist die Telefonseelsorge. Da sind Profis 24/7 für einen da, voll anonym. Die wissen, was zu tun ist. Und das gilt auch für Angehörige und Menschen, die sich vielleicht nicht sicher sind, wie sie mit jemandem aus ihrem Umfeld umgehen sollen.
Ja, das ist ganz wichtig, dass du das auch nochmal sagst, weil wir uns jetzt natürlich im Zuge des Podcasts viel auch damit auseinandersetzen, wie man Suizidgedanken präventiv gegenübertreten kann oder halt eben den Suiziden an sich auch selbst. Und wir haben mit einem Menschen gesprochen, der sich bereits 10-mal versucht hat, das Leben zu nehmen und heute glücklich ist, dass er noch da ist.
Ja.
Und der auch als Philosophieprofessor Seminare über Suizidprävention gibt. Und der hat uns erzählt, dass das Wichtigste ist, dass man sich erstmal an andere Personen wendet. Und wenn die nicht antwortet, dann soll man einer anderen Person schreiben. Und man soll so lange weiter Leute kontaktieren, bis sich jemand meldet. Weil alleine, dass man in Kontakt mit Menschen tritt und darüber redet, kann natürlich auch in einem bewirken, dass man nicht alleine ist, dass man das Gefühl zurückbekommt, da hört mich jemand und da sieht mich jemand.
Ja, noch einen anderen Tipp, den er gegeben hat, der ihm besonders geholfen hat in seinen suizidalen Phasen war, und das fand ich irgendwie ganz interessant, war, sich in dem Moment des Impulses zu sagen, ich kann das immer noch morgen machen. Ich kann das morgen machen und genau, und damit nimmt man den Druck raus. Und er hat dann das sozusagen so gephrased, dass er dann jetzt noch einen Tag gewonnen hat. Und heute kann er machen, was er will. Es ist egal, weil morgen bringt er sich ja um sozusagen. Und morgen, also am nächsten Tag, sah dann die Welt schon wieder ganz anders aus. Und diese Strategie hat ihm sehr gut geholfen.
Ich möchte bei dem Thema nochmal eben so eine Nähe zu dem Thema auch schaffen. Ich frage jetzt einfach mal in die Runde. Ich habe da zwei Fragen. Erstmal frage ich, hatte jemand von euch schon mal den Gedanken daran? Und zwar ganz, ganz weit gefasst. Also, wie wäre es, wenn ich mich umbringen würde? Wie würde ich es anstellen? Hat schon mal jemand drüber nachgedacht hier in dieser Runde?
Ich glaube, was wir alle kennen, und das muss man vielleicht auch unterscheiden, dass man jetzt auf so einem Balkon steht von so einer Dachterrasse, ne? Und dann irgendwie so denkt, wie wäre das, wenn ich jetzt da runterfallen würde? Ne? Und wie wäre das überhaupt, tot zu sein? Also, das haben wir ja hier auch schon mal besprochen, das sind so intrusive Gedanken, die kommen in deinen Kopf und dann bist du manchmal schockiert, so wie wenn du jetzt irgendwie am Bahnsteig stehst und dann irgendwie so denkst, wie wäre das jetzt, wenn ich gleich jemanden auf die Gleise stoßen würde. So, und da darf man sich im Prinzip, ich sag das mal ein bisschen frech, so eine Art Furz in seinem Kopf, der dann wie aufploppt, den darf man nicht zu groß betrachten. Das ist eben dieses kurze Aufploppen und das ist dann schnell wieder weg und hat im Zweifel überhaupt keine tiefergehende Bedeutung. Ich merke für mich selber und weiß jetzt nicht, ob das eine besondere Situation ist. Ich habe Menschen interviewt, die Suizid überlebt haben, die den Weg da rausgefunden haben. Ich habe es selber in meinem Umfeld mitbekommen. Ich habe mich das schon auch mal selber gefragt, wie wäre das? Und manchmal auch, wenn es mir jetzt nicht gut ging, ja, wie wäre das jetzt, mir das Leben zu nehmen? Ne? Ich habe aber immer gemerkt, dass für mich auch ganz, ganz klar ist, in letzter Instanz würdest du das niemals tun. Ja, also irgendwas in meinem Kopf, das war immer klar, das würde mich zurückhalten. Und das würde sagen, nee, das geht nicht. Und ich kann das gar nicht genau begründen oder sagen, das wäre mein Argument, sondern ich fühle das total. Ich fühle total, du würdest das nicht machen, obwohl ich über sowas schon mal nachgedacht habe, ohne mir da jetzt irgendwie konkretere Gedanken um eine Umsetzung gemacht habe. Aber ja, so dieses, wie wäre das, wenn du dir das Leben nehmen würdest? Wer wird dann wie reagieren? Von welchem Schmerz würde dich das vielleicht befreien, den du gerade durchmachst? So in diese Richtung.
Darf ich euch auch mal fragen?
Einmal nur kurz noch zu Leon, was du gerade gesagt hast, dieses, dass du dich dann immer wieder darauf eigentlich berufen konntest, dass du aber eigentlich leben willst, dass das eigentlich für die meisten Menschen eben gilt, dass man eigentlich leben möchte und dass sie auch nicht sterben möchten in dem Moment, wo sie sich tatsächlich suizidieren, sondern dass sie nicht wissen, wie sie weiterleben können. Aber eigentlich wollen sie leben.
Mhm. Ja.
Genau, ich glaube, das ist doch eigentlich das ist ja das, was der Mensch ausmacht, ne? Also dafür sind wir ja sozusagen da, dass wir auf der Welt bleiben und dass man diesen Überlebensinstinkt immer hat.
Das Dasein.
Und ich glaube, deswegen sagt, und deswegen sagt man ja auch immer, diese Gedanken sind immer ambivalent. Und es ist nie so, dass jemand sich zu 100% sicher ist.
Ja, genau darauf
ich möchte das jetzt. Ja.
Ja. Und ich habe mit dieser Frage bezweckt, dass man eben auch merkt, wie nah das Thema einem auch kommen kann. Dass es oft weit weg ist, aber es kann sich einem nähern.
Ja. Ja. Ja, ja. Genau. Also bei mir gab es schon auch Episoden im Leben, wo ich mich mit dem Tod mehr auseinandergesetzt habe, als mir im Nachhinein wahrscheinlich irgendwie so lieb gewesen wäre. Und ich habe aber auch das Gefühl, das ist ganz normal bei Menschen, dass sie in verschiedenen Phasen ihres Lebens, dass es denen besser geht oder dann halt mal sehr schlecht. Und ich glaube, das ist auch eben so ein Mechanismus von uns, dass wir immer denken, das darf nicht sein und das ist ganz schlecht. Ne? Und dabei geht es wirklich sehr vielen Menschen so.
Ja, ja, genau.
Genau, und ich glaube auch, wie du eben gesagt hast, ich glaube, Leon, du warst es doch mit dem Zahnarzt, oder?
Ja.
Also, dass wir halt immer zum Zahnarzt gehen und was weiß ich, aber auch wenn man nicht gerade in einer schwierigen Phase ist oder in einer depressiven Phase, also ich rede jede Woche, gerade nicht, weil sie es leider in Mutterschutz, aber eigentlich bräuchte ich es, aber jede Woche habe ich halt so ein Live-Coaching, weil sie ist keine Therapeutin, deswegen kann man es nicht Therapie nennen, aber eigentlich ist es eine Gesprächstherapie und wir reden einfach immer nur, also natürlich über mich und meine Probleme und das ist wirklich halt wie dieser Zahnarztbesuch, den ich so wichtig finde und den ich nie wieder, also das hatte ich angefangen in einer Phase, in der es mir eben gar nicht gut ging und dann ging es mir aber besser, vor allen Dingen eben auch durch diese Gespräche und dann hatte sie auch gefragt, ja, brauchst du mich jetzt noch oder also wollen wir das noch weitermachen und ich habe gesagt, ich will das nie wieder aufhören, weil mir es einfach hilft, auch wenn es nur eine Stunde in der Woche ist, mich mit meinen Gedanken zu befassen, darüber zu reden, was das für Probleme sind und weil man ja oft denkt, meine Probleme sind nicht so wichtig, dass man darüber reden muss oder dass ich mir jetzt da eine Therapeutin oder einen Therapeuten extra für holen muss. Aber wenn man nicht anfängt oder nicht darüber redet, dann werden die Probleme meistens größer und dann sind sie so groß, dass man dann in so Krisen gerät, ne?
Also das ist so schön, dass du das sagst, weil das ist für alle Zuhörenden, glaube ich, wichtig, dass man an der Stelle auch die Schwelle runtersetzt. Dass man das eben auch so Menschen wie wir, die ja auch sehr viel Glück haben im Leben, dass sie sagen, ja, wir glauben an Therapie und bevor Probleme größer werden, kann man besser mit einem Profi darüber sprechen. Ne?
Und vielleicht ist das auch nochmal was sehr Mutmachendes, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben jemanden, wo du jetzt nachher sagst, boah, ich habe es gar nicht kommen sehen und ich bin in seinem Umfeld, ne? Wie muss es dann dieser Person gegangen sein? Du hast das eben, finde ich, ganz, ganz richtig, aber du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt, Laura, als du meintest, wir denken dann vielleicht von außen, ja, diese Person trifft dann da jetzt die Entscheidung, sich das Leben zu nehmen. Für sie ist es aber die Wahrnehmung, die Realität, ich kann nicht anders. Und das fand ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ne? Im Zweifel will diese Person genauso leben wie jemand, der Krebs hat und jetzt irgendwie durch den Krebs aus dem Leben gerissen wird oder werden wird. Aber sie kann aufgrund ihrer Krankheit, in dem Fall dann vielleicht einer schweren Depression, in ihrer Wahrnehmung dieses Leben nicht bestreiten. So. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir dann im Umfeld da sitzen und sagen, boah, das war jetzt aber unerwartet, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, wie einsam und abgeschottet muss dann diese Person gewesen sein, dass sie das Gefühl hatte, ich kann mit keinem darüber reden. Und wie viel Verantwortung haben wir dann als Gesellschaft sagen zu müssen, ey, dieses Tabu müssen wir aufbrechen. Das kann nicht sein, dass da Leute sitzen. Und da haben wir ja alle, glaube ich, schon mal die Erfahrung gemacht, dass ein Gespräch und auch wenn es mehrere sind und ob das jetzt mit einem Profi ist oder auch vielleicht mit einer guten Freundin, dass das einem so viel gibt, dass das so gut tut. Und dass wir das Leuten vorenthalten, dass Menschen das nicht bekommen, das ist für mich auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne? Dass ich so denke, wenn man solche Gedanken hat, wenn man durch so ein Tief geht, es zieht oft wieder weg und durch das sich jemandem anvertrauen. Ja, also ich habe wirklich schon so Sachen gehabt, wo ich für mich dachte, ey, bist du irgendwie verrückt und in meinem Kopf ist ja alles düster und komisch und schräg und du bist echt ein komischer Vogel, aber dann sprichst du mal mit jemandem, das war dann mal mein Vater, das war mal ein guter Kumpel oder eine gute Freundin und du merkst plötzlich, ey, du bist nicht alleine oder alleine dieser Blick von außen, ne, der mal hilft einzusortieren, ey, das kommt dir jetzt total strange vor oder total düster alles vor, aber es ist doch auch so und so, ne, oder anders zu betrachten. Und ich habe gerade auch nochmal die Zahlen hier für uns, weil ich das ganz spannend finde, um zu merken, dass man nicht alleine ist. Wenn man sich die Lebenszeitprävalenz anguckt, also das Auftreten von Suizidgedanken über die Lebensspanne hinweg. Dann gibt es leider nur wenig Studien, die sich damit beschäftigt haben. Aber es gibt eine umfangreiche multinationale Studie, wo man in 17 Ländern insgesamt 9,2% der Menschen findet, die im Laufe des Lebens Suizidgedanken haben. In Deutschland ganz leicht über Mittelwert mit 9,7%. Muss man ja auch klar sagen, ey, das scheint echt viele, viele Menschen umzutreiben und zu beschäftigen. So, und das vielleicht der nächste Moment, um nochmal ganz gut auf die Mythen und die vielen Missverständnisse zum Thema Suizid zu kommen. Dass also Leute denken, ey, wenn ich einmal suizidal bin, dann bin ich das für immer und ich werde da nicht mehr rauskommen. Und das stimmt eben auch nicht. Ja, also selbst wenn es einen Versuch gab, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person es danach nochmal versucht, überschaubar groß. Oft eher sogar sehr gering. Also die Wahrscheinlichkeit, da rauszukommen, auch wenn man den Eindruck hat, ey, ich bin echt im Loch und es ist hier alles hoffnungslos und ich komme nicht mehr weiter, die ist extrem gegeben, richtig hoch auch. Und vielleicht ist das ein ganz guter Moment, um jetzt auch nochmal zurück zu dem Fall zu kommen. Weil hier ist ja jetzt am Ende die Tatsache klar, Isabel R. ist also tot. Wie wird es da weitergehen in diesem Fall und was ist noch zu erwarten von dem Prozess, was muss noch geklärt werden? Was erwartet auch ihr beide von dem Fall? Weil ihr seid ja mit all dem Aufwand, den ihr in diesen unglaublich tollen, toll produzierten Podcast gebt, ihr seid ja wahrscheinlich selber, könnte ich mir vorstellen, mittlerweile total auch emotional drin, oder?
Ja, also immer noch mit der gebotenen Professionalität, aber ja. Natürlich berührt einen das auch vor Gericht, ne? Also wenn wir die Sprachnachrichten von ihr hören, ich habe mittlerweile wirklich ein recht konkretes Bild vor Augen. Worauf wir jetzt natürlich noch so ein bisschen hinfiebern, ist die Aussage ihrer Mutter und ihrer Schwester, weil das natürlich für uns auch nochmal interessant ist. Es gibt beim Prozessauftakt von Dr. Turowski kamen viele Leute, die ihn kennen aus seiner Praxis oder die Verwandte oder Freunde von ihnen die er als Sterbehelfer begleitet hat und die ihn unterstützen, die möchten, dass er freigesprochen wird. Und bei Isabel R.'s Umfeld ist das eben nicht so. Also das ist jetzt, glaube ich, auch nochmal die Besonderheit zu seinem ersten Prozess. Da hat die Familie eingesehen, die wollte sterben, die hat so gelitten, die konnte nicht mehr und über so viele Jahre lang. Und hier ist es anders. Der Dr. Turowski hat auch ein Hausverbot bekommen in der Klinik, wo sie eingeliefert wurde, dann nach dem gescheiterten Suizidversuch. Das heißt, es gibt also auch tatsächlich eine andere Seite und gibt es zwei Seiten, die gegeneinander sind, tatsächlich dann auch vor Gericht, abgesehen von der Staatsanwaltschaft. Und deswegen, da warten wir jetzt natürlich drauf. Und ansonsten, so oder so, wie das Urteil ausgehen wird, die andere Seite wird in Revision gehen, da sind wir uns ziemlich sicher. Und eventuell wird es dann nochmal ein Urteil von dem Bundesgerichtshof dazu geben, der dann natürlich auch wegweisend sein kann für den Umgang in Zukunft mit Menschen mit psychischer Erkrankung. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, diese Menschen haben genauso ein Recht auf dem assistierten Suizid wie alle anderen. Man darf sie nicht ausschließen, man darf generell keine Motive bewerten. Aber wie sieht das dann nachher praktisch aus, wenn beide Ärzte jetzt schuldig gesprochen werden? Wer hilft, in Anführungsstrichen möchte ich sagen, ja, weil ob das jetzt eine Hilfe ist, darüber lässt sich sicherlich streiten. Aber wer würde sich dann dieser Leute noch annehmen, ist die Frage, wenn man damit Gefahr läuft, am Ende vor Gericht zu landen. Deswegen, wir befinden uns gerade wirklich, weil wir sind ja auch noch in diesem Gesetzesfindungsprozess gerade aktuell. Also es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Phase in Deutschland, wo sehr grundlegende Dinge entschieden werden für unser zukünftiges Zusammenleben und Umgang damit.
Vielleicht dann zum Schluss unsere ganz persönliche Meinung zu diesem Thema, die ja jetzt ganz unterschiedlich sein kann. Wir haben ja, glaube ich, alle auch einen ganz unterschiedlichen Bezug und haben ja, glaube ich, alle einen Bezug. Was sagt ihr denn? Weil ich merke so, für mich, Paulina, auch wenn du das gerade nochmal so sagst, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Jetzt werden die Ärzte verklagt, jetzt gibt es diesen Gerichtsprozess und darüber kann man ja jetzt einmal noch berichten und auch über das Urteil, was am Ende rauskommt, darüber kann man dann streiten. Aber ganz persönlich, ich frage mich, könnte ich das, wenn das jetzt rechtens wäre, jemandem beim Suizid assistieren. So. Und ich merke einfach für mich, ich könnte das nicht. Ich habe bei Marsha Linehan, das ist eine Psychologieprofessorin und auch eine Forscherin und Therapieentwicklerin, sehr, sehr klar lesen dürfen. Die sagt, ich sag's mal auf Englisch, weil das so prägnant ist: I believe people do have that right. But my job as a therapist is to be an advocate of staying alive. Sie sagt also, die Menschen haben das Recht, sich das Leben zu nehmen, aber mein Job als ihre Therapeutin ist, ihre Anwältin des Lebens zu sein, des am Leben Bleibens zu sein. Ne? Und da merke ich, dass es für mich so ganz persönlich gesprochen eine gute Zusammenfassung. Jetzt arbeite ich ja nicht als Therapeut, bin auch nicht als Therapeut ausgebildet. Ich mache Wissenschaftskommunikation und ich habe für mich so den Anspruch, da eben differenziert drauf zu gucken, den Leuten zu helfen, zu verstehen, dass psychische Störungen sowas sein können wie Krebs in Anführungsstrichen, ne, vom Schweregrad und von dem, was das an Leid bedeutet. Und gleichzeitig merke ich für mich so ganz klar dieses Advocate for staying alive. Also das zu sein, das will ich sein. Und das ist für mich total zentral. So, ne? Weil ich auch das, was ihr eben gesagt habt, von der Therapeutin, die so meinte, boah, ich hätte dir noch helfen wollen und ich hätte noch was ausprobieren wollen, das ist total in mir drin. Und ja, gleichzeitig bleibe ich vor dem Dilemma, was mache ich, wenn das nicht gegeben wäre? Was mache ich, wenn jemand, der nicht wie ich in seinem Kopf merkt, da ist noch was, was dich unbedingt am Leben halten will? Und gleichzeitig sage ich das ja auch alles, ohne sowas schon mal erlebt zu haben. So. Meine Meinung. Eure?
Genau, ich glaube, das ist auch dieses Dilemma, was es halt wirklich gibt, ne? Dass viele Ärzte, auch Psychiater, mit denen wir gesprochen haben, Dr. Karl Weine zum Beispiel, sagt auch, ich kann es auf keinen Fall machen. Das soll nicht die Aufgabe von Ärztinnen sein, weil sobald ich das als Option für meinen Patienten oder meine Patientin habe, verliere ich die Kreativität, danach zu suchen, wie kann ich der Person noch helfen? Weil das würde seine Hilfe sozusagen für diese Person total beeinflussen, auch wenn er das nicht wollen würde, wenn es einfach diese Option für ihn gibt und der die sozusagen anbieten kann. Also auf der anderen Seite haben wir, Pauline hat eben von einem anderen Fall gesprochen, da hat ein Psychiater eben geholfen. Aber so, was ich jetzt aus den Interviews, die wir geführt haben, herausgelesen habe, waren vor allem die PsychiaterInnen auch der Meinung, dass sie das nicht möchten und nicht können, auch wegen einfach ihrem Berufsweg als Arzt oder Ärztin, wo sie eben ganz klar sehen, ich möchte Menschen heilen. Genau.
Und was ist für dich persönlich die Meinung zu dem Thema?
Ob man psychisch Kranken die Suizidhilfe gewähren sollte, meinst du?
Ja, da müsste man jetzt ja schon quasi dem Bundesverfassungsgericht widersprechen, wenn man da jetzt Nein sagt. Ich meine mehr so allgemein, ne? Also mit,
genau.
Du und Paulina, ihr seid da ja so drin. Ihr habt jetzt mit so vielen Menschen auch gesprochen, die so unmittelbar mit diesem Thema befasst sind, die damit gerade zu tun haben. Wie nimmst du dieses große Fragezeichen freier Wille, ja oder nein? Wie wollen wir das praktisch umsetzen? Wie könnten wir das praktisch hier umsetzen in Deutschland? Wie nimmst du das wahr? Wie blickst du drauf?
Ja, ich finde das eben so ein schwieriges, aber eben wichtiges Thema, dass ich das so wichtig finde, dass wir uns alle darüber im Klaren sind, was bedeutet, also wenn wir das jetzt, ne, wenn wir jetzt ein Gesetz dazu erlassen und welche Kriterien da sozusagen drinstehen, dass das ganz, ganz wichtig ist, wie wir uns da jetzt entscheiden, weil das kann ganz große Auswirkungen eben haben, wenn wir uns mal unsere Nachbarländer angucken, was da sozusagen passiert. Ich bin auch der Meinung, wie das Bundesverfassungsgericht das ganz klar gesagt hat, dass man natürlich die psychisch Erkrankten nicht ausschließen kann, dass man aber eben dann, wie du auch eben gesagt hast, im Einzelfall gucken muss. Und im Fall, der jetzt vor dem Berliner Landgericht eins verhandelt wird, bin ich auch noch total offen, weil ich eben noch nicht weiß, ob dieser freie Wille da war oder nicht. Und das kann ich ja auch gar nicht bewerten. Da hoffen wir halt eben sehr auf den Gutachter, der am Ende seine Meinung dazu abgeben wird. Das Gericht wird sich daran wahrscheinlich halten, man weiß es nicht, aber wenn das gut begründet ist und man es verstehen kann, also für mich kann das immer noch also so oder so ausgehen, und wenn das am Ende da steht, sie konnte aber frei entscheiden, dann ist der Dr. Turowski meiner Meinung nach frei zu sprechen, auch wenn man selber jetzt sagen kann, gut, Findet man das jetzt moralisch richtig, dass man da nach 12 Tagen das schon macht oder sich keine weiteren Arztdokumente irgendwie, keine Ahnung, besorgt oder keine andere Meinung mit dazu holt oder sowas. Aber darum geht es ja am Ende nicht. Es geht darum, durfte sie, also hatte sie den freien Willen oder nicht.
Ja.
Naja, wir sprechen, ich glaube, wir haben es auch hier und da vermischt. Letztendlich ist genau das, was du gerade sagtest, die juristische Frage, der freie Wille. Es geht ja gar nicht um, in erster Linie geht es gar nicht um den Suizid und es geht auch gar nicht um die Sterbehilfe, weil wir können ja alle vier der Meinung sein, dass es eben dieses Recht auf Selbsttötung gibt. Aber es muss darüber entschieden werden, war der freie Wille vorhanden oder nicht. Und das ist ja die zentrale Frage.
Gut, aber das heißt ja trotzdem, dass man eine Meinung dazu haben kann, wie gehen wir denn jetzt damit um, wenn jemand psychisch eingeschränkt ist, weil du wirst, und das will ich auch nochmal ganz klar sagen, also ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, dass du irgendwann sagen kannst, hier ist jetzt unser A- oder B-Kriterium, wonach wir dann klar sagen können, freier Wille, hopp oder top, wie wir das zum Beispiel bei einem Brustkrebs ganz klar sagen können, hey, da ist, weiß ich nicht, ein Tumor, das ist Krebs, das ist tödlich. Konstruiert was, da kenne ich mich nicht mit aus, aber ne, so, ja.
Es gibt keine randscharfe Definition davon. Ja. Und das ist das Problem. Und deswegen findet dieser Prozess auch momentan statt. Das hat der Richter auch gleich am ersten Tag gesagt. Ich glaube, und gerade deswegen ist es wichtig, dass man irgendeine Art von Regelung findet, womit wir alle in Zukunft umgehen können. Weil ich finde, es kann auch nicht sein, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, aber den Menschen, die haben auch ein Anrecht darauf. Und dann gibt's aber am Ende niemanden, also keine Person, die sich traut, das durchzuführen, weil sie Angst hat, dann irgendwie vor Gericht zu landen. Also da muss staatlich schon irgendwie demnächst mal was passieren. Ich meine, es werden ja gerade wieder neue Gesetzesentwürfe ausgearbeitet. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man da natürlich auch die Menschen mit in Betracht zieht, die psychische Erkrankungen haben. Denn ansonsten haben wir das, was wir auf anderer Ebene sonst haben mit Menschen mit psychischer Erkrankung. Die werden stigmatisiert und werden dann irgendwie nicht mit in diesen Prozess mit eingenommen. Aber es muss halt irgendwelche Regelungen geben, an die sich Leute halten können. Und sei das eben, dass nur Sterbehilfevereine das machen dürfen und die irgendwie 6 Monate warten müssen und denen die und die Dokumente vorlegen müssen. Aber es muss irgendetwas geben, woran man sich orientieren kann in Zukunft. Ansonsten ist dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts schön, aber irgendwie nutzlos, wenn Leute keine Möglichkeit haben, also ihre Rechte auszuüben.
Ja.
Und ich finde das auch so spannend, weil ich das halt auch so sehe, dass man irgendwelche Regelungen oder Orientierungen an die Hand bekommen sollte, aber wir auch mit Expertinnen gesprochen haben, die eben eine ganz andere Meinung dazu haben. Zum Beispiel Heiner Melching, der ist in der Palliativpflege tätig und auch Trauer- und Krisenbegleiter. Und der sagt zum Beispiel ganz klar, er ist gegen gesetzliche Regelungen. Und er sagt, das kann nicht sein, dass es da jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, 4 Regeln gibt. Und dann macht man diese Checkliste, dann kann diese Person jetzt mit meiner Hilfe suizidiert werden oder halt eben Beihilfe zum Suizid bekommen. Und er sagt eben, das muss die Verantwortung bei einem Arzt oder einer Ärztin liegen, die sozusagen darüber entscheidet und sich nicht sozusagen an so ein paar oder hinter Kriterien verstecken kann sozusagen. Diesen Punkt habe ich auch verstanden und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass sich jetzt Leute, die sich damit auskennen, darüber debattieren und dann eine Lösung finden, die irgendwie, ja, wo trotzdem Leute die Hilfe bekommen, aber dann auch wirklich die auch die Hilfe bekommen müssen am Ende. Also total schwierig.
Ja, es wird auch wenn es eine gesetzliche Regelung gibt, nach langen, langen Beratungen wird es immer eine Grauzone geben. Ja, wie in diesem Falle, wo es heißt, er kannte die Patientin 12 Tage, wenn es dann 6 Monate sind, dann kommt vielleicht irgendjemand und sagt, in dem Fall wären 8 Monate besser gewesen. Ja.
Aber ich glaube, was wir heute erreichen wollten, nämlich, dass wir anfangen, über dieses Thema nachzudenken. Ein Thema, wo vielleicht viele erstmal zumachen, weil sie sich mit Tod sowieso nicht beschäftigen wollen und sowas wie Suizidalität, ihr habt es ja ganz am Anfang auch schon angesprochen, Todsünde in der katholischen Kirche irgendwie, also einem riesigen Tabu, dass wir uns da mal rantrauen. dass wir mal anfangen, uns damit zu beschäftigen, zu fragen, was könnte denn ein Konsens überhaupt für das praktische Umsetzen in unserer Gesellschaft bedeuten? Und das ist ja unser Anspruch hier für unseren kleinen Gefühlspodcast hier, ganz besonders, dass die Menschen mit den psychischen Störungen in den Blick genommen werden und nicht einfach außen vor gelassen werden, weil es ja nun mal so kompliziert ist, ne? Ja, es ist kompliziert, aber darum dürfen wir sie nicht einfach ausklammern. Ich hoffe, das konnten wir erreichen und das vor allem auch dank euch und dieser wirklich tollen Recherche, die ihr macht und dem wirklich bewegenden Podcast. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr eure Gedanken geteilt habt und so viel für diese Aufklärungsarbeit macht. Dass wir mit unserer Community direkt mit profitieren durften, das finden wir echt fantastisch.
Danke, ja. Vielen Dank. Nee, wir freuen uns ja auch, dass ihr das Thema jetzt aufnimmt. Also, und wir dann alle zusammen sozusagen darauf aufmerksam machen. Weil, wie du sagst, viele Leute wollen sich nicht mit dem Thema beschäftigen. Ne?
Ja, ich glaube, da habt ihr unseren HörerInnen sehr weitergeholfen, da einen Einstieg zu finden. Und wer mehr wissen will, schaltet natürlich Justitias Wille ein.
Laura, Paulina, alles Gute hier von Herzen von uns und bis hoffentlich bald mal wieder.
Danke euch.
Dankeschön. Bis in 2 Jahren dann, ne?
Da war jetzt echt eine Menge dabei. Also die allgemeine Diskussion ist ja schon lange immer im Gange über Sterbehilfe und da waren schon viele schöne neue Impulse dabei.
Ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass wir anfangen, uns Gedanken zu machen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl habe das immer noch bei der Debatte um Organspende, ne? Dass du dir so wünschen würdest, dass Leute sich einfach damit auseinandersetzen. Und welche Entscheidung oder welche Schlüsse sie daraus ziehen, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Aber überhaupt, dass man sich damit beschäftigt. Und das war für mich hier bei diesem Thema auch jetzt erstmal der wichtigste Punkt, dass wir in unseren Köpfen nochmal einen Stein ins Rollen bringen und uns fragen, wie wollen wir das gesellschaftlich gestalten?
Ja, aber du hast einen schönen Impuls jetzt hinten raus nochmal gegeben, nämlich Organspende. Seit dieser Woche kann man sich online registrieren lassen. Und nochmal ein Appell an alle. Weil man trägt sich immer mit dem Gedanken und dann macht man es doch nicht. Aber jetzt geht's online, registriert euch und da können viele Menschenleben gerettet werden.
Ach, warte mal, dann brauche ich keinen Organspendeausweis mehr? Nee, ich habe den immer Portemonnaie dabei.
Du kannst dich jetzt online eintragen lassen und dann bist du im System.
Werd ich googeln. Das werde ich googeln. Kleine Servicezeit also für euch noch am Ende und vielleicht noch eine größere Servicezeit zu dem, was wir heute besprochen haben. Ihr Lieben, wenn man da sitzt und weiß nicht, wie geht's weiter, wie kann es weitergehen, auch gerade für Angehörige. Wir haben uns wirklich die Mühe gemacht, mit dem Team zusammen richtig umfangreich für euch nochmal Anlaufstellen, aber auch vielleicht erste, ja, wie soll ich sagen, Türöffner, um überhaupt an Hilfe zu kommen, zusammenzustellen. Findet ihr alles in der Podcast-Description. Guckt da unbedingt rein. Und dann würde ich sagen, Atze, mein Lieber,
ja,
mein lieber Marcel Dilf, meine 4 von 4. Wir hören uns hier nächste Woche wieder und danken allen da draußen sehr, dass ihr durch dieses ernst und wichtige Thema mit uns gegangen seid und vor allem nochmal unseren beiden Gästchen.
Dann bis gleich, mein Schokohase.
Wir sehen uns. Tschüss, tschüss.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.